Also wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Und zwar ist heute dran das Thema der Mensch. Und wenn wir von dem Menschen sprechen, ja, dann ist natürlich das der Anfang, die Erschaffung des Menschen. Ja. Wie wurde der Mensch erschaffen? Die Bibel spricht von der Erschaffung des Menschen verständlicherweise ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Also, wie erschafft Gott den Menschen? Erstmal ganz wichtig, er spricht. Wir haben schon am Anfang gesehen, bei der Erschaffung der Welt, ja, und Gott sprach. Gott spricht und es geschieht. Wir wissen allerdings auch, und den Vers werden wir nachher noch anschauen, dass Gott den Menschen aus der Erde geformt hat und ihm den Hauch des Lebens eingehaucht hat. Also im Gegensatz zum Universum und der gesamten Welt, die aus dem Nichts erschaffen sind, hat Gott den Menschen aus der Erde erschaffen und ihm seinen Odem eingehaucht. Er macht den Mensch, wie es hier steht, nach unserem Bild. Und da habe ich schon öfters darauf hingewiesen, dass wir hier schon ganz am Anfang der Bibel die Dreieinigkeit sehen können, zwar nicht die Zahl 3, aber die Mehrzahl, die ist hier schon sichtbar. Und wir hatten ja weiter oben im Kapitel 1, der Geist Gottes schwebt über den Wassern, auch der war bei der Erschaffung beteiligt. Und wir sehen in der Bibel an vielen anderen Stellen, dass Gott die Welt durch Jesus Christus erschaffen hat. Und so sehen wir eben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist beteiligt bei der Erschaffung, also der dreieinige Gott. Manche wenden ein, unserem Bild, da spricht Gott halt zu den Engeln und sagt, lass uns den Menschen machen nach unserem Bild. Ja. Die Bibel sagt aber an keiner Stelle, dass der Mensch nach dem Bild der Engel oder nach dem Bild Gottes und der Engel erschaffen worden ist. Ja. Sondern der Mensch ist ganz klar nach dem Bild Gottes erschaffen und unserem Bild bezieht sich dementsprechend auf Gott, auf den dreieinigen Gott. Der Mensch ist also geschaffen nach unserem Bild, uns ähnlich, wie es hier heißt, und wir schauen uns das gleich an. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh in die ganze Erde, also als Herrschende, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Auch darauf kommen wir noch zurück. Erstmal hier die Tatsache der Erschaffung. Nun ist der Mensch eben im Ebenbild Gottes erschaffen. Und was bedeutet das? Gott ist ja Geist. Ja, es gibt natürlich auch welche, die sagen, Gott ist hat auch einen Körper, der aussieht wie unsere. Das ist aber nicht so. Ja. Gott ist Geist, das ist ganz eindeutig. Also man kann das nicht aufrechterhalten, dass Gott einen Körper hat, wenn man an die Bibel glaubt. Ja. Wenn man aber noch irgendwie zusätzliche Bücher hat, die über die Bibel hinausgehen, dann kommen alle möglichen seltsamen Sachen dabei raus. Trotzdem sagt uns die Bibel, der Mensch ist im Ebenbild Gottes erschaffen. Und auf was könnte sich das beziehen? Nun, ein Bereich, den man hier nennen kann, ist, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist, ja, im Unterschied zum Tier, also ausgestattet mit Vernunft, mit Wille. Er ist fähig, moralische Entscheidungen zu treffen, also auch ein moralisches Wesen, ja, im Gegensatz zu den Tieren. Dementsprechend auch verantwortlich Gott gegenüber. Und die Bibel sagt uns auch klar, ganz klar, der Mensch hat ein Gewissen und das haben Tiere nicht. Natürlich ist es so, dass manche Tiere in ihrem Verhalten manchmal den Eindruck erwecken, dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen haben, ja, zum Beispiel Hunde. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem moralischen Gewissen, das der Mensch von Gott bekommen hat. Ja. Das ist eher etwas Antrainiertes, ja, wenn man dem Hund beibringt, er darf sich nicht ins Bett legen, ja, und dann wird er dabei erwischt, dann geht er mit eingezogenen Schwanz, verzieht er sich und man hat den Eindruck, der hat jetzt ein schlechtes Gewissen. aber das ist etwas, was antrainiert ist, und Tiere sind diesbezüglich anders. Sie werden auch nicht, von Tieren heißt es auch nicht, dass sie einmal Rechenschaft ablegen müssen über ihre Taten und entsprechend dann gerichtet werden. Ja, sie haben auch keine ewige Seele. Der Mensch hat eine unsterbliche Seele, die natürlich einen Anfang hat, nämlich als Gott den Mensch geschaffen hat. Aber sie hat kein Ende in dem Sinne, unsterblich. Paulus sagt, da sie ja beweisen, ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber wir sind hier, ich erinnere, bei Glaubensgrundlagen. Das heißt, wir können jetzt nicht immer ganze Abschnitte anschauen, wenn wir diese Bibelstellen anschauen, aber jeder, der möchte, darf natürlich für sich selbst in der Nacharbeit das vertiefen. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Ja. Das Gewissen so als Begriff finden wir im Alten Testament nicht, aber im Alten Testament ist zum Beispiel oft vom Herzen die Rede. Und da ist an verschiedenen Stellen dann auch das Gewissen gemeint. Der Mensch ist eben ein Wesen, das solche Überlegungen anstellt, ja, das überlegt, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Und das ist eben etwas ganz dem Mensch Eigenes. Ein weiterer Punkt, er hat die Fähigkeit bekommen, über die Erde zu herrschen. Das ist ja der Auftrag, den wir gelesen haben. Und wir lesen jetzt hier Psalm 8, Verse 6 bis 7. Und dieser Psalm wird natürlich zitiert im Hebräerbrief und auf den Messias angewandt. Er enthält aber auch allgemeine Aussagen über den Menschen. Und deswegen passt es auch, den hier zu zitieren. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Also so wie Gott herrscht, ja, Gott ist der Herrschende, er herrscht über alles, hat er aber dem Menschen den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, über die Erde zu herrschen. Also auch einen Herrscherauftrag auszuführen und umzusetzen. Natürlich ist es so, dass der Herr Jesus als der vollkommene Mensch diesen Auftrag dann vollkommen erfüllen wird. Und deswegen ist es natürlich richtig, dass man diese Aussage auch als messianisch betrachtet. Aber der Ausgangspunkt ist der Mensch, wie Gott den Menschen erschaffen hat, was für einen Auftrag er ihn gegeben hat, was der Mensch natürlich nicht erfüllt hat. Er ist in Sünde gefallen und er herrscht natürlich über diese Erde, aber auf eine Art und Weise, wie es nicht im ursprünglichen Plan Gottes war. Und dazu kommt, dass er durch den Sündenfall, und den Sündenfall betrachten wir auch noch, unter die Herrschaft des Satans geraten ist. Dann, er ist fähig, kreativ zu sein. Ja, Gott als der Schöpfer ist natürlich kreativ. Er hat alles erschaffen. Und er hat dem Mensch Folgendes gesagt, oder folgenden Auftrag gegeben. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wie kommt man da drauf, von dieser Stelle drauf, dass der Mensch kreativ ist. Ja, wir müssen natürlich uns vor Augen führen, dieses Wort kreativ, das finden wir so nicht in der Bibel. Aber wir wissen, dass der Mensch eine erfüllende Aufgabe von Gott bekommen hat, nämlich diesen Garten zu bewahren, zu bebauen. Und das Bebauen, das kann sich auf Ackerbau beziehen, ist aber ein sehr allgemeiner Begriff, der sich auf Arbeit im Allgemeinen bezieht und ganz viele Facetten hat. Und dieser Begriff beinhaltet natürlich auch dann kreative Arbeit. Und wir können davon ausgehen, dass uns wird natürlich wenig gesagt, wie war das Leben von Adam und Eva im Paradies. Wir können davon ausgehen, dass es nicht einfach ein monotones Aussehen von ein paar Samen war und damit hat sich's erledigt und dann hat er sich wieder hingelegt und sich in der Sonne ausgeruht, sondern es war ja eine erfüllende Arbeit. Und deswegen passt das auch, dass es eine kreative Arbeit, eine erfüllende Arbeit war, wo man sich vielleicht auch Gedanken hat, wie gestaltet man den Garten? Also ich meine, ein Gärtner kann da bestimmt von reden, dass man sehr viel Kreativität benötigt, um einen Garten auf schöne Art und Weise zu gestalten. Und Der Garten Eden, der ist ja natürlich von seiner natürlichen Schönheit her nicht zu übertreffen, aber da durfte Adam dann auch entsprechend tätig werden. Es ist auch so, dass Gott manchmal Menschen besonders ausgestattet hat mit Kreativität. Ja, das sehen wir zum Beispiel im zweiten Buch Mose. Kapitel 31. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und Silber und in Erz und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Also hier jetzt ein Mensch, ja, hier geht es natürlich um ja, die ganzen Dinge, die das Volk Israel im Rahmen der Stiftshütte und so weiter herstellen sollte. Und hier war dieser Bezalel, den Gott besonders begabt hat. Und man könnte das zusammenfassen mit Kreativität. Ja. Nun ist die Frage, dürfen auch wir kreativ sein? Und eine Unterscheidung muss ich an dieser Stelle natürlich machen. Gott als der Schöpfer ist derjenige, der aus dem Nichts erschafft. Ja? In diesem Sinne ist er einzigartig. Wir als Menschen haben immer etwas, womit wir arbeiten können, ja, und greifen auf das zurück und bearbeiten es und so weiter. Ja, da unterscheiden wir uns natürlich, aber diese Fähigkeit, die können wir durchaus auch mit dem Ebenbild Gottes in Verbindung bringen. Nun dürfen wir kreativ sein. Ja, und was ist gemeint? Wo sollten wir kreativ sein, wenn wir das dürfen? Ich bin überzeugt, dass wir das dürfen. Kreativ sein, zum Beispiel, dass wir schöne Bilder malen und die aufhängen. Ja. Bilder vielleicht über Gott. Das auf keinen Fall, das schließt die Bibel aus. Wenn wir so die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass auch im Werk Gottes ja, Kreativität gefragt ist. Ja, wenn es darum geht, wenn wir zum Beispiel Paulus anschauen, wie hat er sich gebrauchen lassen von Gott als Werkzeug, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium? Dann sehen wir, es gibt zwar grundsätzliche Prinzipien, nach denen er vorgegangen ist, und das sollten wir auch immer beherzigen und tun, also immer biblisch vorgehen, aber wir sehen, dass zum Beispiel der Predigtinhalt sich etwas angepasst hat, je nachdem, ob er zum Beispiel zu Juden gepredigt hat oder ob er in Athen gepredigt hat, ja, wo er diesen unbekannten Gott als Anlass genommen hat, um eine Brücke zu bauen zu den Athenern. Und da kann man schon sagen, das war kreativ. Man könnte auch sagen, das war Weisheit von Gott, denn so kann man es auch ausdrücken, dass wir Weisheit benötigen, um uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und wen sollen wir bitten um diese Weisheit? Um ihn. Ihn sollen wir bitten um diese Weisheit, so wie Paulus das gemacht hat. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 3, ab Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn auf einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ja, also er ist ein weiser Baumeister. Und um ein weiser Baumeister zu sein, braucht man eben diese Weisheit von Gott. Man könnte auch sagen, diese Kreativität, um diesen Bau gottgemäß auszuführen. Und die Grundlage ist Christus. Also es geht nicht darum, irgendetwas sich auszudenken, was an der Bibel vorbeigeht, wie es heute leider oft gemacht wird mit irgendwelchen Marketing-Tools und anderen Dingen. Es muss immer nach biblischen Prinzipien vorgehen, aber es ist durchaus so, dass wir situationsbedingt einfach die Weisheit von Gott benötigen, um uns von ihm gebrauchen zu lassen. Dann, ganz wichtig, die Fähigkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ja, die Tiere leben nicht in Gemeinschaft mit Gott. Auch wenn es natürlich Gottes Geschöpfe ist und die ganze Schöpfung ihn lobt, sind die Tiere nicht als Geschöpfe erschaffen, die Gemeinschaft mit Gott haben. Dem Menschen aber hat Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt, wie wir in Prediger 3, Vers 11 lesen. Und somit ist der Mensch ein Geschöpf, das eben dazu geschaffen ist, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen und so weiter. So viel mal dazu. Man könnte sicher das noch etwas fortführen, aber das sind jetzt einige wichtige Punkte. Nun wollen wir auf das Thema eingehen, wie viele Bestandteile hat der Mensch denn? Ja, der Mensch ist geschaffen von Gott, es ist klar, es ist ein Mensch, eine Person, aber es gibt zwei Bestandteile des Menschen und das sehen wir schon eben beim zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose, Vers 7, da ist es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und also war der Mensch eine lebendige Seele. Also wir sehen hier zwei Bestandteile, ein materieller Bestandteil, Staub von der Erde und eben ein immaterieller Bestandteil, der Odem des Lebens. Man könnte auch sagen Seele und Leib. Das sind die zwei Grundbestandteile des Menschen. Nun ist es so, dass es natürlich auch welche gibt, die sagen, der Mensch hat aber drei Bestandteile. Ja? Seele, Leib und Geist. Und das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern es gibt Bibelstellen, wo zum Beispiel um die Bewahrung Gottes gebetet wird für Seele, Leib und Geist. Wir schauen das auch noch an. Und auf diese Bibelstellen gründet man sich, um zu sagen, es gibt drei Bestandteile. Es ist aber ganz wichtig, hier zu unterscheiden zwischen Bestandteilen und Facetten oder Aspekten des Menschen. Ja? Bestandteile heißt wirklich, es sind auch Bestandteile, die zwar eine Einheit bilden, die aber getrennt werden können. So ist die biblische Definition von Tod Trennung. Ja, beim physischen Tod ist es Trennung von Seele und Leib. Ja, wenn der Mensch stirbt und er gläubig ist, geht seine Seele zu Gott. Der Leib, der verwest ist. Heißt nirgends Seele und Geist fliegen zu Gott, ja, sondern die Seele geht zu Gott. Und manchmal heißt es auch der Geist, ja, weil in dieser Hinsicht wird Seele und Geist manchmal synonym verwendet. Wenn es zum Beispiel heißt bei Stephanus, dass der Herr Jesus seinen Geist aufnehmen soll, ist hier die Seele gemeint. Die Seele aber, die wird manchmal auch für den gesamten Menschen verwendet, wie hier. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Die Seele steht hier für die gesamte Person, also in dem Fall für den materiellen und immateriellen Teil. Und das ist im Alten Testament öfters der Fall, dass Seele für die gesamte Person steht. Was wir aber nicht finden in der Bibel, ist, dass Geist für die gesamte Person steht. Ja. Diese Begrifflichkeiten, das ist auch ein Thema, was wir heute nicht so weit weiter behandeln, aber ich habe vor, da mal einen Exkurs drüber zu machen, über Seele, Geist, Herz und die verschiedenen Aspekte des Menschen, dass wir das mal genauer anschauen, wie wird das biblisch verwendet. Also wir haben hier diese zwei Bestandteile, und auch der Herr Jesus erwähnt die Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, welcher Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Ja, Seele und Leib werden dieser Strafe ausgesetzt. Und hier heißt es auch nicht Seele, Leib und Geist oder Seele, Leib, Geist und Herz oder Seele, Leib, Geist, Herz und Denken, ja, sondern Seele und Leib. In Prediger 12, Vers 7 lesen wir, und der Staub wieder zur Erde wird, wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Hier sehen wir Geist eben als Synonym für die Seele, die zu Gott zurückkehrt. Nun, kurz wollen wir einige weitere Aspekte des Menschen einfach betrachten, vom Bibelvers her. Wir haben zum Beispiel Markus 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und hier sind verschiedene Aspekte des Menschen gemeint und nicht Bestandteile, die nachher trennbar sind und separat irgendwie oder auch gemeinsam zu Gott gehen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also was ich gehört habe, dass manche sagen, der Mensch hat 3 Bestandteile. Ja. Aber ich habe noch nicht gehört, dass jemand gesagt hat, er hat 4 oder 5 Bestandteile. Das Herz ist ein separater Bestandteil. Das Denken auch noch, ja, als Geist in dem Sinne, die Seele und vielleicht sogar noch die Kraft. Das sind einfach Aspekte des Menschen, Facetten des Menschen und nicht etwa ja, diese Grundbestandteile, von denen es einfach diese 2, Seele und Leib, gibt. Und das ist eben die Stelle, die für diese Dreiteilung häufig herangezogen wird. 1. Thessalonicher 5,23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch in euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier geht es, wie gesagt, auch um Aspekte, wie bei Markus 12, Vers 30 des Menschen. Und Geist, das sage ich, nehme ich jetzt schon mal vorweg für diesen Exkurs, Geist wird oft mit dem Denken in Verbindung gesetzt, auch mit unserem Bewusstsein. Ja? Das ist das, was Paulus dann hier im Blick hat. Das heißt, unser Denken, ja, wie es im Markus 12, Vers 30 heißt, das soll bewahrt werden, aber auch die Seele und der Leib, und er bezieht es dann auf das ganze Wesen. Aber er sagt hier mit keinem Wort, ja, dass beim Tod diese 3 Bestandteile, ja, dann irgendwie der Leib zurückbleibt und 2 Bestandteile zu Gott gehen, sondern wenn es darum geht, ja, ums Sterben, dann ist es ganz klar, es geht die Seele zu Gott oder synonym eben der Geist. Geist auch eben manchmal für Bewusstsein, unser Denken. Wie gesagt, wir kommen bei Gelegenheit darauf zurück. Wichtig ist erstmal die 2 Grundbestandteile des Menschen, eben Seele und Leib. Nun, wie war der ursprüngliche Zustand des Menschen vor dem Sündenfall? Ja, das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 31. Der war nämlich so wie die gesamte Schöpfung. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Was wir hier sehen, die gesamte Schöpfung war gut. Es war alles sehr gut. Und was wir hier auch sehen, ist, dass der Fall Satans an dieser Stelle auch noch nicht stattgefunden hat. Denn alles, was Gott gemacht hatte, war sehr gut. Und wir wissen, Satan war ein glänzender Cherub. Der war in der Gegenwart, in der Präsenz Gottes. Und das beinhaltet eben alles, auch die Engel, die waren noch sehr gut. Wir kommen natürlich noch auf diesen Fall Satans zu sprechen, nicht heute, aber das können wir schon mal aus dieser Stelle sehen. Wir können aber eben auch sehen, dass der Mensch, und um das geht es ja heute, der Mensch sehr gut war. Er war also noch nicht in irgendeiner Weise sündig. Der Mensch war also heilig. Ja, er war in Heiligkeit geschaffen, er war in Gerechtigkeit geschaffen. Also Heiligkeit und Gerechtigkeit haben den ersten Menschen ausgezeichnet. Und er war also zu diesem Zeitpunkt noch in keinster Weise unter einem Zwang zu sündigen. Ja, es war nicht so, dass, heute ist es ja so, dass wir als Menschen, ja, als gefallene Menschen, unter dem Zwang stehen zu sündigen. Ich meine jetzt als Unerlöste, ja, sind wir unter dem Zwang zu sündigen von Anfang an. Und das war eben bei Adam und Eva nicht so. Und so kann man auch sagen, dass die Übertretung von Adam, wir kommen darauf zu sprechen beim Sündenfall, die Übertretung von Adam war eine freiwillige Übertretung. Er ist dazu nicht gezwungen worden. Und wenn man überhaupt von dem freien Willen des Menschen sprechen kann, dann zu diesem Zeitpunkt und nicht, als der Mensch dann gefallen ist. Ja, er ist gefallen, er ist versklavt worden unter die Sünde und er muss erstmal frei gemacht werden. Und der Herr Jesus sagt, wenn der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Ja, und das bezieht sich natürlich auf die Freiheit, Gottes Willen zu tun dann. So, wozu hat Gott überhaupt den Menschen geschaffen? Was ist die Bestimmung des Menschen? Wir lesen in Jesaja 43, Vers 7. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Also zu Gottes Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe. Wir können dadurch ableiten, dass die Bestimmung des Menschen ist, zu Gottes Ehre zu leben. Zu seiner Ehre zu leben, das ist die Bestimmung für den Menschen. Manche fügen noch hinzu, das ist ja ein sehr populär gewordener Satz, zu seiner Ehre zu leben und sich für immer an ihm zu erfreuen. Natürlich ist es richtig, dass die Bibel spricht, zum Beispiel die Frucht des Geistes ist Freude, und das, ja, dass wir uns natürlich erfreuen an Gott, das ist auch richtig und biblisch, aber im Vordergrund steht natürlich immer die Ehre Gottes. Es geht um seine Ehre, um seine Verherrlichung, und so sind wir geschaffen. Und wenn wir dieser Bestimmung gerecht werden, ja, unserer schöpfungsgemäßen Bestimmung, dann geht dann natürlich auch Freude mit einher, ja? Weil dann werden wir dem gerecht, wozu wir geschaffen worden sind. Also in Bezug auf dann die Ewigkeit und auf das Gebot, freut euch alle Zeit, stimmt es. Aber es gibt natürlich viele Bereiche im Leben des Gläubigen, die sind zeitweise nicht Freude. Ja? Und es gibt schwere Entscheidungen, die unter vielen Tränen getroffen werden. Ja, die wichtig sind, die auch zu Gottes Ehre sind. Und das Ergebnis davon kann natürlich wieder Freude sein. Aber der Weg dahin kann auch erstmal ein Weg durchs Tränental sein. Dann Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ja, hier wird Gott angebetet. Er ist würdig zu empfangen Ruhm und Ehre und Macht. Warum? Er hat alle Dinge geschaffen und durch seinen Willen wurden sie geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er hat die Welt erschaffen. Er hat uns erschaffen. Deswegen gebührt ihm Ruhm und Ehre. Und das sollten wir als seine Geschöpfe ihm auch zuerkennen, anerkennen und ihn dementsprechend anbeten. Nun, wenn es um die Erschaffung des Menschen geht, noch ein Gedanke zu der Frage, ab wann ist denn ein Kind, ein Baby, ja, ein Embryo, ein Mensch? Ja, ich könnte auch noch andere Begriffe verwenden, aber die Bibel sagt Kind. Ja, die Bibel spricht Kind, auch von dem Kind im Mutterleib. Deswegen, dadurch wird es schon klar, aber hier können wir natürlich auch Psalm 139, Verse 13 bis 16 anschauen. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollte, als noch keiner von ihnen war. Ja, und dadurch wird deutlich, dass von Anfang an, von der Empfängnis an, ein Mensch da ist. Ja, also es nicht um eine Anhäufung von Zellen geht, sondern von Anfang an, von der Empfängnis an, ist der Mensch ein Mensch. Und nicht erst später, auch nicht erst bei der Geburt. Das nur als Gedanke noch dazu in Bezug auf die Erschaffung des Menschen. Nun, wie können wir das ganz praktisch anwenden, die Erschaffung des Menschen im Bilde Gottes auf unser Leben? Nun, zum einen das ausüben, wofür Gott uns geschaffen hat, nämlich zu seiner Ehre zu leben. Epheser 1, Verse 11 bis 12. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Ja, hier geht es natürlich jetzt, hier sind wir schon etwas weiter, muss man natürlich dazu sagen. Denn wenn wir jetzt fragen, was soll der gefallene Mensch tun, ja, dann müssten wir erstmal sagen, ja, komm erstmal zum Herrn, komm zum Glauben. Hier ist natürlich die Rede von denen, die schon ein Erbteil erlangt haben, also von allen, die jetzt hier sind, die gläubig sind, die die Gnade erfahren haben, ja, dass sie von der Herrschaft des Satans zur Herrschaft Gottes, zur Herrschaft Christi versetzt worden sind. Und auch das lesen wir hier. Das heißt hier, wir haben ein Erbteil erlangt, also wunderbare Aussichten, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Das sagt uns, dass Gott uns vorherbestimmt hat, dass wir es ihm zu verdanken haben, dass wir nichts uns selbst zuschreiben können, denn er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens, also nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem Willen. Seinem Willen haben wir es zu verdanken, dass wir ihm gehören und nicht etwa unserem Willen. Denn unser Wille, sagt der Herr Jesus, der wollte das tun, was der Satan tun will, welcher ein Mörder von Anfang an war. Unser Wille musste also erstmal befreit werden. Aber wir dürfen ihm danken, dass das geschehen ist und dürfen ihm jetzt dienen, nämlich zum Lob seiner Herrlichkeit, um ihn zu verherrlichen, um ihm Ehre zu machen. Ja, diesem allen wirkenden Gott dürfen wir uns anbefehlen, denn wir sind vollständig abhängig von ihm, um von ihm gebraucht zu werden, denn er wirkt das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Dann 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ja, auch das sind wunderbare Worte. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Das sind alles Anspielungen auf das Alte Testament, ein heiliges Volk. Nur das Ganze wird jetzt geistlich erfüllt, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ich muss natürlich hinzufügen, Petrus sagt das zu den Juden in der Zerstreuung. Trotzdem ist es eine Grundwahrheit, ja, dass wir dazu berufen sind, die auf alle Gläubigen zutrifft. Wir dürfen die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat. Ja, wir haben das erfahren. Wir durften erfahren, dass wir große Sünder sind. Wir durften erfahren, dass wir verloren sind, dass wir keine Möglichkeit haben, vor Gott zu bestehen. Gott hat uns aber da herausgerufen aus dieser Finsternis und hat uns zu seinem Licht berufen. Und wir durften sein wunderbares Licht kennenlernen, dürfen in seinem Licht wandeln, in seinem Licht leben. Und das sollte uns ja übersprudeln lassen. Ja, ich muss einfach sagen zu mir, also das lässt mich zu wenig übersprudeln. Ja, also da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Und ich gehe mal auch davon aus, dass bei euch da noch Potenzial ist. Weil wir alle noch wachsen müssen, weil wir alle noch zunehmen müssen. Und wachsen müssen im Dienst für den Herrn in der Verherrlichung seines Namens. Und deswegen die Aufforderung an uns alle, an euch, danach zu streben, solche zu sein, die Zeugen sind, die seine Tugenden verkündigen dürfen. Dann ist es interessant, dass das Neue Testament auch von einer neuen Schöpfung spricht, ja, von dem Bild Gottes, von dem Bild Christi spricht. Das heißt, wir bekommen auf ganz neue Art und Weise das Bild Gottes, obwohl es durchaus so ist, dass das Bild Gottes jetzt nicht komplett verloren gegangen ist. Wir schauen das noch beim Sündenfall an. Der Mensch wird in 1. Mose 9 immer noch als im Bilde Gottes geschaffen bezeichnet, aber die Heiligkeit, Gerechtigkeit ist verloren gegangen und somit ist der Mensch ja nur noch ein Schatten seiner selbst, kann man sagen, ja, von Sünde komplett beeinträchtigt. Und wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir Christus finden, wenn er uns findet, dann werden wir eine neue Schöpfung. Das heißt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das hat ganz praktische Auswirkungen. Kolosser 3, Verse 9 bis 10, Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also das Alte ist vergangen. Wir haben den alten Menschen ausgezogen mit den Handlungen. Und deswegen sollen wir einander nicht anlügen. Ja? Lügt einander nicht an. Lüge gehört zum alten Menschen. Und die ganzen Sünden, ja, die uns die Bibel aufzeigt, all das gehört zu dem alten Menschen, den wir ausgezogen haben. Stattdessen haben wir den neuen angezogen und der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, wir befinden uns beständig in diesem Prozess der Erneuerung, ja, nach dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat. Und so dürfen wir dem Bild Gottes immer ähnlicher werden. Und 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, wie schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an? Durch das Wort Gottes. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, es ist nicht so, dass Jesus uns erscheint und wir seine Herrlichkeit anschauen, sondern wir schauen sie an durch das Wort Gottes. Wir wachsen in der Erkenntnis durch sein Wort. Und der Heilige Geist wirkt, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen. Wenn wir das tun, natürlich sollen wir das tun in einer Erwartung, dass Gott wirkt, dass der Heilige Geist wirkt, dass wir dadurch wirklich verändert werden. Wenn wir einfach so mechanisch das Wort lesen, damit wir unsere Pflicht getan haben, ist das eine schlechte Voraussetzung, sondern wir sollten das mit dieser Offenheit tun, mit diesem Wunsch, wirklich verändert zu werden und dem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden. Dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also das ist eine ganz praktische Anwendung. Wir wissen, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir wissen aber, der Sündenfall ist geschehen. Wir dürfen bezeugen, dass wir gerettet worden sind. Und jetzt sollen wir ja würdig wandeln der Berufung. Wir sollen dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden und in sein Bild umgestaltet werden. Und man kann auch sagen, der Herr Jesus, er als der vollkommene Mensch, er repräsentiert das Bild Gottes natürlich auf perfekte Art und Weise. Und deswegen, wenn wir Christus ähnlicher werden, dann repräsentieren wir in Christus dieses Bild Gottes und sind Zeugen für die Wahrheit, und der Name Gottes und des Herrn wird verherrlicht.